Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Sie wechselte die Künste beinahe öfter als andere die Blusen. Resopo entwarf Kleider, sie schrieb Essays, brillierte als literarische Übersetzerin und als Fotografin. Am Bauhaus hatte sie sehen gelernt, das war entscheidend. Hans-Peter Kunisch über den Resopo-Blick.
Das war so. Ich begleitete meinen damals zukünftigen Mann manchmal auf seinen Reportagereisen. Das war Mitte der 30er Jahre und wir mussten immer einen Fotografen mitnehmen von der Zeitung. Und der störte uns furchtbar. Wir kannten ihn gar nicht und er musste immer mitgeschleppt werden und das war uns furchtbar unangenehm. Und was machte er? Hier und da mal irgendwas, eine Zeitungsfrau fotografieren oder irgendeinen Kaffee oder sowas. Und da haben wir uns gesagt, ja eigentlich brauchen wir den doch gar nicht. Ich kaufe mir einen guten Fotoapparat und lerne damit umzugehen und dann mache ich die Fotos selber und so geschah es.
Sie hat ein tolles Gesicht, also einen sehr, sehr beeindruckenden Kopf mit ihren hohen Backenknochen und dem weißen Haar. Also wirklich picobello, also eine äußerst elegante, im Nachhinein rätselhafte Frau.
Resopo, geboren 1901 als Meta Erna Niemeyer in Bublitz-Pommern. Die Tochter eines Metzgers und Viehhändlers studierte gegen den Willen ihrer Eltern am Weimarer Bauhaus, wurde Fotografin, Modemacherin, Übersetzerin, Funkessayistin und war eine der vielseitigsten Frauen des 20. Jahrhunderts. Gestorben ist sie 1996 in Paris. Am meisten Aufsehen erregte sie als Fotografin, aber in allen Bereichen, in denen sie arbeitete, leistete sie Überraschendes. Eine Ausstellung im Berliner Gropiusbau machte sie 2007 einem größeren Publikum bekannt. Ihre Heirat mit Philippe Sopot, einem der Mitbegründer des Surrealismus, der, ähnlich wie das Bauhaus, nach der europäischen Katastrophe des Ersten Weltkriegs die Grundlagen der Kultur erneuern wollte, bescherte Reh viele Freundschaften und Möglichkeiten zur Entfaltung. Aber sie stand lange im Schatten des berühmten Mannes.
Ob ich nicht einmal in der Woche kommen möchte. Und sie würde auch ein bisschen etwas bezahlen. Sie könnten jemanden brauchen, der ihnen hilft bei den Papieren und beim Saubermachen und beim Einkaufen. Einmal in der Woche am Samstagvormittag hin um 10.
Der österreichische Schriftsteller Raoul Schrott, der teils in Tunis aufgewachsen ist und am Rande des Berliner Literaturfestivals gegen Baulärm ankämpfen muss, wurde Mitte der 80er Jahre Privatsekretär bei Philippe Sopot, der damals beinahe 90 war. Seine 4 Jahre jüngere Frau Reh lebte in derselben Altersresidenz, auf derselben Etage, in einer anderen kleinen Wohnung. Trotzdem war sie für Schrott anfangs nur die Ehefrau, die den Alltag ihres Mannes organisiert.
Und ich war dann ganz überrascht, dass ihre Fotografien als Bücher herauskommen. Das hat sie nur der Manfred Metzner von Wunderhorn gemacht. Die habe ich vorher immer nur in diesen kleinen Abzügen da, 5x3 cm, gesagt, ah ja, da war ich und da bin ich in die Schule gegangen und das kenne ich und da haben wir eingekauft und das war da.
Mir auf ihren Tisch, ja, auf diesen Schuhkarton, und sagte eben, Manfred, schauen Sie doch mal da rein. Und dann war da so ein Schuhbändel noch drumherum. Dann habe ich den aufgemacht und dann waren eben in diesem Schuhkarton diese wunderbaren Blechkistchen, wo früher englische Zigaretten drin waren, die der Philippe Sopot geraucht hatte damals. Und das oberste Metallkistchen, und das war natürlich dann für mich als Verleger, da ist mein Herz quasi explodiert, da stand eben mit Bleistift drauf, Cartier Reservé. Und da waren eben dann die Negative in solchen Pergamenttütchen wohlgeordnet, immer in diesen Kistchen drin, ca. 1400 Negative insgesamt.
Manfred Metzner, Resopos Heidelberger Verleger und Nachlassverwalter, hat 2 Resopo-Zimmer. Ein chaotisches in seiner Wohnung, in das er niemanden hineinlässt, und ein gut aufgeräumtes im Verlag. Es hallt etwas, trotz einiger Klimakisten, die Abzüge beim Transport vor Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen schützen und Kartons, in denen Metzner ein Papierarchiv angelegt hat.
Wir wohnten in der Medina, in einem andalusischen Haus aus dem 14. Jahrhundert. Es war kurz vor Sonnenuntergang, als ich plötzlich laute Stimmen hörte. Ich ging hinaus und sah eine junge Araberin mit einem Kind auf dem Arm, das einige Monate alt war. Jemand erklärte mir, ihr Mann habe sie fortgeschickt und nun wolle sie zu ihrer Familie, die aber in den Süden gezogen sei. Man wisse nicht wohin. Ich war fassungslos, dass man so, ohne jede Formalität, eine Frau mit einem Kind auf dem Arm fortschicken könne. Der Polizist erklärte mir, das sei ganz normal. Das mohammedanische Gesetz erlaube das. Diese Frau war ein typisches Opfer für das reservierte Viertel, nämlich das der Frauen, die keinen Platz in der Gesellschaft des Islam haben.
Oft mussten diese Frauen als Prostituierte arbeiten, um zu überleben.
Es war natürlich verboten, in diesen Gassen und Häusern zu fotografieren. Dazu gehörte eine Erlaubnis des Scheiks der Medina, die ich nach Schwierigkeiten erhielt. Ein mohammedanischer Polizist begleitete mich bei meinem Besuch.
Philippe Sopot, seit Ende der 20er Jahre einer der bekanntesten Journalisten Frankreichs, war von Premierminister Léon Blum beauftragt worden, Radio Tunis aufzubauen. Einen antifaschistischen Sender, der Mussolinis Radio Bari Paroli bieten sollte. Der Analphabetismus in der Region machte den Rundfunk zur wichtigsten Informationsquelle. Philippe hatte viel zu tun und Reh nahm sich Zeit. Auch für ihre Fotografien. Sie haben etwas ungeheuer Konzentriertes, Meditatives, lassen jeder Frau ihre individuelle Würde.
Dieses neue Sehen kam von innen. Das kam nicht von außen. Ich versetzte mich gewissermaßen an die Stelle des Objekts. Es war eine Art Identifikation mit dem Objekt. Ich sah es nicht als äußerliches Bild, sondern von innen her. Ich blieb nicht indifferent. Ich war beteiligt.
Als Voraussetzung des neuen Sehens nannte Reh Sopot immer die universale Schule, die sie noch als Erna Niemeyer in Johannes Ittens berühmtem Vorkurs am Weimarer Bauhaus durchlaufen hatte.
Das hing alles damit zusammen. Es war so, dass Itten uns von allen Vorurteilen befreite und uns ganz entspannte. Und da entdeckte man sich selbst überhaupt erst. Das wirkt sich überall aus. Das neue Sehen, neu erleben, neu erfassen, alles, was sie umgibt. Und das ist in Wirklichkeit die ganze Kunst. Es ist keine Kunst, es ist eine Entspannungsangelegenheit.
Der Sieg der Deutschen über Frankreich gestaltete die antifaschistische Arbeit Sopots immer schwieriger. Im März 1942 ließ ihn die Marionettenregierung von Vichy ohne besondere Begründung für mehrere Monate inhaftieren. Noch vor der Landung der Alliierten in Nordafrika, die am 8. November 1942 begann, kam er wieder frei. Aber am 13. November lagen Rommels Panzer bereits vor den Toren der Stadt.
Bis zur letzten Minute wussten wir nicht, ob man uns rausbringen würde aus Tunis. Das wäre natürlich das Ende gewesen. Wenn wir den Nazis in die Hände gefallen wären, dann wäre das Beste, was wir zu erwarten gehabt hätten, das Konzentrationslager gewesen. Wir konnten ja nichts mitnehmen. Kommen Sie jetzt oder es ist aus. Es ist alles zerstört worden und nichts war mehr da. Alle meine Apparate, die haben sie wahrscheinlich verkauft. Und mein Laboratorium war alles weg, alles kaputt. Da kam im Winter 46, ich war 46 nach Paris zurückgekommen, da bekam ich einen Brief von meiner tunesischen Freundin. Und die hatte in den Zugs eine Truhe gesehen, die sehr bunt bemalt war mit Bauernmalerei. Und die hatte sie erkannt, weil sie bei uns gesehen hatte. Und auf diese Weise kam sie in den Besitz dieser Truhe und darin lagen meine Negative. Aber wenn Sie nun glauben, ich hätte sofort etwas damit gemacht, überhaupt nicht. Denn ich habe nie irgendwelche Ambitionen gehabt in Bezug auf Fotografie. Aber sie blieben immer in meinem Schrank. Ich machte nichts damit und viele, viele Jahre vergingen. Das muss 87 gewesen sein. Da kam Manfred Metzner, für den ich Philippe Soupeau übersetzt habe, und der wollte Fotos von uns haben, von uns persönlich, für Artikel und so. Und ich habe ihm meinen Archivschachtel gegeben.
Das ist ja auch das Tolle, dass es sie in diese Pergamentpapierchen gepackt hat. So haben die eben überdauert. Die sind alle im Safe, ja, weil das ist natürlich so wertvoll, dass die natürlich dort gelagert werden müssen.
Dass Reh und Philippe Soupeau nach Tunis kamen, verdanken sie Léon Blum. Dass sie einander kennenlernten, den Zufall. Vom 7. November 1933. So Alain Lance, ein alter Freund des Paares, selbst Lyriker und bekannter Übersetzer, etwa von Volker Braun und Ingo Schulze.
Sie war ein bisschen allein in Paris und eine der Frauen, die ihr ein bisschen geholfen hat und ein bisschen Verbindungen hergestellt, das war die Frau von Aragon, Elsa Triolet. Und Anfang der 30er Jahre hat Elsa Re gesagt, komm doch mit mir in die sowjetische Botschaft. Das ist ein Empfang für den Jahrestag der Oktoberrevolution. Und Re kam mit Elsa Triolet und in der kleinen Menge des Empfangs war ein großer Afrikaner. Und Re fragte Elsa, c'est qui le nègre? Wer ist der Neger? Und Elsa Triolet hat missverstanden. Sie dachte an den Roman von Soupeau, Le Nègre. Und dann sagte sie spontan, Le Nègre? Mais c'est Philippe Soupeau. Von Philippe Soupeau. Und im Lauf des Abends traf Re den richtigen Philippe Soupeau. Und sie sagte, aber Sie sind doch kein Neger. Und dort haben sie sich kennengelernt.
Die 1937 mit Soupeau geschlossene Ehe war die zweite für Meta Erna, die Kurt Schwitters, der all seinen Freundinnen kurze Namen gab, Mitte der 20er Re getauft hatte. Als Re hatte sie schon 1926 den Dadaisten Hans Richter geheiratet. Richter war sehr umtriebig und kannte viele Künstler, von Mies van der Rohe bis Man Ray. Er riet Re, die gerade für seinen Freund Viking Egeling die berühmte Diagonalsymphonie fertigstellte, den ersten abstrakten Film, der Klänge mittels Symbolen auf die Leinwand übersetzte, sie solle sich für eine Zeitung der Werbewirtschaft als Modezeichnerin betätigen.
Zwar hatte ich keine Ahnung davon, aber derartige Hindernisse zählten nicht. Er zeigte mir, so wird das gemacht. Nur nichts komplizieren. Die anderen verstehen noch weniger davon als du. Er hatte eine Art, sich mit allen Mitteln durchzusetzen. Ich fand das bewunderungswürdig. Noch mehr, als ich meine sehr schlechten Zeichnungen dort anbrachte. Allmählich aber gewann ich eine gewisse Routine und mit der Routine stellten sich auch Ideen ein.
Später sprach Reh nur schlecht über Hans Richter. Er habe jedermann auf die eine oder andere Weise betrogen, auch Viking Egeling und sie. Aber damals folgte sie seinen Ratschlägen und zeichnete bald für Sport im Bild, ein modernes Gesellschaftsmagazin, dessen Textchef Erich Maria Remarque über Artikel wachte, die Schriftsteller über Tennis und Autos verfassten. Und immer waren zwei Modeseiten dabei.
Und da habe ich alles zusammengetragen, was sie jemals entworfen hat. Das ist so Handschuhe, Schuhe, Kleider. Alles hat sie entworfen, ja. Oder dann so Uhren, auch Kämme, was dein Herz begehrt, Flakons, ja. Hier, Gürtelschnallen, ja, Gürtel. Guck doch mal einfach, was für ein Strich da dahinter ist, ja. Das ist toll. Einfach fantastisch, ja. Hinreißend, ja. Diese kleinen Hütchen da, ja. In der Zeitschrift Die Form hat sie das Transformationskleid erfunden und hat es dort abgebildet. Da kann man die Schnitte noch sehen. Und da war auch wiederum die Idee der arbeitenden Frau, was macht die, wenn die den ganzen Tag im Büro oder sonst wo sitzt und arbeitet. Sie hat keine Zeit, nach Hause zu gehen, um sich umzuziehen. Also hat sie ein Kleid erfunden, das die Frau viermal am Tag verändern konnte durch Reißverschlüsse. Es waren Wechselstoffe, also beidseitig konnte man das drehen und es waren vier Versionen, die man am Tag aus diesem einzigen Kleid machen konnte. In einem Gespräch über die 1930er Jahre, da erwähnte sie einen amerikanischen Millionär, Mr. Wheeler. Der war ein Mäzen von Man Ray und der sah sie und sagte zu ihr, "You are looking like $1 million." Und sie trug da ein selbstgeschneidertes Kleid und auch selbstgemachten Schmuck. Sie hat dann von 1931 bis 1934 ein eigenes Modestudio in Paris geführt, Resport. Und das war eben auf Veranlassung dieser Bekanntschaft mit Mr. Wheeler, der zu ihr sagte, wir gründen zusammen eine GmbH. Ich habe Aktien hier in Kaufhäusern in Paris. Ich kaufe Ihnen die ganzen Kollektionen ab. Sie sind so genial als Modemacherin und wir werden beide damit sehr, sehr reich werden.
Ich erklärte der Mode den Krieg, indem ich sagte, es kommt nicht darauf an, modern, sondern persönlich und elegant gekleidet zu sein. Fertigkleidung. Das, was man Konfektion nannte, musste völlig neu gedacht werden. Es wurde auf Hochtouren gearbeitet, als das Telefon klingelte. Es war der Anwalt von Mr. Wheeler, der mir mit Grabesstimme verkündete, dass Mr. Wheeler bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei.
Durch Wheelers Tod im Jahre 1931 geriet Ray in Schwierigkeiten, denn er hatte nur eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen, nicht auf sich. So musste sie 3 Jahre lang durchhalten, um nicht vertragsbrüchig zu werden. Erst dann konnte sie die GmbH Re Sport liquidieren. In dieser Zeit traf sie Philippe Soupault, der sich gerade von seiner Frau trennte. Beide lösten sich aus alten Bindungen und wurden ein Paar, gingen nach Tunis und flohen vor den Nazis nach Algerien. Im Sommer 1943 erhielt Philippe von de Gaulle den Auftrag, in Nord- und Südamerika das Korrespondentennetz der Nachrichtenagentur aufzubauen, aus der später Agence France-Presse wurde. Im August trafen die beiden in New York ein und unternahmen eine lange Reise durch Südamerika. Das vorläufige Ende der Beziehung kam, als Philippe ab Herbst 1944 am Swarthmore College bei Philadelphia französische Literatur unterrichtete.
Das Einzige, worüber sie nie etwas erzählt hat, war über ihr Verhältnis zu Philippe Soupault. Da bin ich dann erst im Nachhinein drauf gekommen, dass das ein sehr schwieriges war, weil er sie offenbar betrogen hat, sitzen lassen nach dem Zweiten Weltkrieg in New York, obwohl sie sich rührend um ihn gekümmert hat, während seiner Haft in Tunesien war. Das ja in Tunis.
In ihren Erinnerungen ist Ray aus Selbstschutz verschwiegen.
Es ist kein schönes Kapitel unseres Lebens. Für mich war es, als hätte man mich über Bord geworfen und ich musste versuchen zu schwimmen. Denn eine Frau allein, besonders unter diesen Umständen, ist noch immer weit gefährdeter als ein Mann allein. Denn unsere Gesellschaft in Europa und Amerika ist von Männern für Männer geschaffen worden.
Nach der Trennung von Philippe verarmte Ray. Sie übernachtete im Wartesaal der Grand Central Station, auf der Gästecouch von Kurt Weill und Lotte Lenya oder bei anderen Freunden.
Das schäbige Zimmer, das ich schließlich fand, ist voller Ungeziefer. Überall riesige Plakate von deutschen Verbrechen, die auch im Film gezeigt werden. Der Hass ist so groß, dass es gefährlich ist, ein deutsches Wort zu sprechen. Wie soll ich unter diesen Umständen Arbeit finden?
Für US-Zeitschriften zeichnete Ray nun arabische Motive. $5 das Stück. Schließlich gab Max Ernst sein Atelier auf und Ray konnte es übernehmen. Es war ein sogenanntes Unheated Apartment, ungeheizt, aber viel größer und nur ein Drittel so teuer wie ihr schäbiges Zimmer. Sie behielt das Apartment lange, auch als sie wieder mit Philippe Kontakt hatte und 1946 nach Paris zurückging. Die Versöhnung der Eheleute gelang nicht und in Paris dominierte nach dem Krieg der Hass gegen die Deutschen. Noch einmal versuchte Ray in New York Fuß zu fassen, fand aber 1948 durch die Vermittlung von Freunden am Ende ein Zimmer in Basel. Im Zug lernte sie Hans Obrecht, den legendären Leiter der Büchergilde Gutenberg, kennen. Und wieder begann sie eine neue Karriere, diesmal als Übersetzerin.
Dann siehst du hier ihren ersten Übersetzervertrag mit der Büchergilde Gutenberg, die war ja in Zürich im Exil. Und da siehst du halt, was sie, genau die Tagebücher von Romain Rolland. Und vier Franken hat sie da pro Seite gekriegt, ne? 30 Zeilen gerechnet. Und die musste damals eben 100 Seiten im Monat übersetzen, um überhaupt ihre Miete zu bezahlen. Ja? Und wenn man übersetzt, weiß man ja, was das heißt. Ja?
Rees berühmte erste deutsche Übertragung von Lautré Armands Gesamtwerk ist so gut, dass sie bis heute gedruckt wird.
Sie war äußerst selbstbewusst, auch was ihre Sprache betraf, die halt für mich als Junge, da 85, 86, also klang für mich schon sehr expressionistisch. Und wenn ich hier dann so, ich mal versucht mit ihr so irgendwie so handwerklich ins Gespräch zu kommen, wenn ich sage, ja, aber müsste das, dieses Französisch da nicht auf Deutsch so und so heißen? Also da war sie ganz bestimmt nein, nein, nein. Also da war mit ihr absolut nicht zu reden, das war ihr Sprachgefühl.
Ich habe einen Pakt mit der Prostitution geschlossen, um Zwietracht in den Familien zu säen. Ich erinnere mich der Nacht, die dieser gefährlichen Liebschaft vorausging.
Ich sah vor mir ein Grab.
Ich sah vor mir ein Grab.
Ich hörte einen,
Glühwurm
groß wie ein Haus, der zu mir sprach. Ein ungeheures, blutfarbenes Licht, bei dessen Anblick meine Kiefer zusammenschlugen und meine Arme kraftlos herabsanken, verbreitete sich in den Lüften bis zum Horizont.
Aber Übersetzen reichte nicht. Reh begann in Basel auch für den Rundfunk zu arbeiten und verfasste von 1955 bis 1986 Funkessays für viele deutsche Sender und das Schweizerische Radio. Sie leben von ihren Bekanntschaften und Freundschaften mit unzähligen Akteuren der Kunst- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Die Vorspeise war kaum serviert, als die Surrealisten schon auf den Tischen standen. Soupeau hing sich an den Kronleuchter und fegte mit den Füßen das Geschirr vom Tisch. Die Fensterrahmen hielten dem heftigen Versuch Bretons, die Fenster zu öffnen, nicht stand.
Also sie hat ja unglaublich viele Radio-Essays verfasst, die Entstehung des Surrealismus. Wir haben uns geirrt, die wahre Welt ist nicht, wie wir geglaubt haben. Die Hexe als Rivalin der allmächtigen Kirche, Hexenprozesse, wie sie entstanden und wie sie endeten 1986. Dem Tod die Waage halten, Antoine de Saint-Exupéry, mit dem sie ja auch in Algerien zusammengesessen hat und Schach gespielt hat. Paris unter der Erde, Stollen, Katakomben, Metro, Kanalisation. Ein Labyrinth von mehr als 2000 Kilometern, schon 1977 verfasst. Heute machen die da ja Führung.
Neben ihrer Arbeit studierte Reh Philosophie bei Karl Jaspers und war mit dem Ehepaar bald gut befreundet. In Basel rückte Deutschland wieder näher an sie heran. Als Reaktion auf den deutschen Hass, der ihr in den USA und in Frankreich begegnete, stellte sich bei Reh eine zwiespältige Solidarität mit den Bewohnern des Landes ein, das sie 1928 verlassen hatte und vor dessen Truppen sie 1942 aus Tunis fliehen musste. Sie entschloss sich zu einer Fotoreportage über 11 Millionen Flüchtlinge im zerstörten Deutschland, schrieb über ihre Ansichten und Existenzbedingungen, suchte, selbst in vieler Hinsicht heimatlos, Verständnis für sie zu wecken.
Hier, guckt ihr, das ist ihre Kamera, die ist ja auch noch da, diese Rolli. Das ist ihre letzte Kamera eben gewesen, mit der sie die sie auf dem Schwarzmarkt erworben hatte, um diese Flüchtlingsreportage noch zu machen, 1950.
Wohin ich auch kam auf meiner Reise durch das herbstliche Deutschland, sei es zu dem Universitätsprofessor, der im besten Viertel der niedersächsischen Universitätsstadt eine Sechszimmerwohnung sein eigen nennt, sei es zum Bauern in Schleswig-Holstein, sie alle verfügen nicht mehr frei über ihren Wohnraum. So und so zweimal klingeln. So und so dreimal klingeln. Niemand hat Anspruch auf mehr als ein Zimmer.
Weder in Amerika noch in der Schweiz, wo Reh ihre nüchtern neutrale, aber umso eindrücklichere Reportage zu publizieren versuchte, wollte man von dem Thema etwas wissen. Die meisten gönnten den Deutschen, die eben noch ihren Lebensraum ohne Rücksicht auf das Leben Millionen anderer hatten ausdehnen wollen, das Nachkriegsproblem der Vertriebenen. Ganz warm wurde Reh mit Deutschland nicht mehr. Der Kontakt zu ihrer Familie war abgerissen, seit sie gegen deren Willen ans Bauhaus gegangen war. So zog Reh 1955, nachdem ihre kleine Basler Dachwohnung gebrannt hatte, wieder nach Paris. Ob die Entscheidung auch mit Philippe zu tun hatte, lässt sich schwer beurteilen.
Das ist eben genau zweigeteilt, dieses Zusammenleben. Sie wird immer sagen, und Philippe wird es auch immer sagen, also Reh war meine große Liebe. Reh wird sagen, es war meine glücklichste Zeit bis 1945, bis zu dieser Trennung. Philippe wird ihr immer auch hilfreich zur Seite stehen, wenn sie Kontakte braucht, was Übersetzungsgeschichten anging oder Fragen hatte oder wenn sie ihre Radio-Essays geschrieben hat. Aber er wird in Paris mit dieser jungen Amerikanerin zusammenleben und die große Veränderung wird dann sein, als sich diese junge Amerikanerin umbringt.
Ja, ja, ich habe sie kennengelernt, Muriel Reid, ja, ja. Das war wirklich ein schrecklicher Schock für ihn. Jahrelang nach diesem Selbstmord hat er nicht mehr in einer Wohnung gewohnt. Er wohnte im Hotel Voltaire.
Da wird er dann später sagen, Resupo hat mir zweimal das Leben gerettet. Einmal in Tunis, als er 6 Monate wegen Hochverratsanklage im Zuchthaus saß. Und einmal in Paris an diesem Abend, als sie mich dort im Hotel gefunden hat.
Das alte Vertrauen stellt sich zwischen Philippe und Reh nicht wieder ein. Wenigstens nicht bei Reh. Erst als 1988 der erste Band mit Tunesien-Fotos im Heidelberger Wunderhorn Verlag erschien, da war Reh 87, begann ihr eigener Ruhm. Ihre Paris-Fotos und die frühen Reportagen über Europa, das sie in den 30er Jahren mit Philippe Sopo bereist hatte, wurden erst nach dessen Tod entdeckt.
Allmählich, ich erinnere mich noch, es war im Pariser Goethe-Institut, es war eine Fotoausstellung von ihr. Also eigentlich, nach dem Tod von Philippe, kam fast eine zweite Karriere. Ja, auch noch von den paar Jahren, wo sie noch lebte. In diesem neu gegründeten Museum für arabische Kultur, da war eine Ausstellung ihrer Bilder der Tunesienzeit.
Das war zum Beispiel das Wohnzimmer in der Rue El-Kashani. Das Haus gibt es noch, das habe ich 1997 besucht. Und mein Freund und Autor Abdelwahab Medeb, der zeigte mir dann auch diese kleine Gasse von diesem sogenannten Quartier Reservé. Und in dem Moment, wo man da um so diese kleine Kurve gekommen ist, innerhalb der Medina in diese Gasse, wusstest du, das muss es sein, weil die war schwarz vor Männern. Ja. Und da waren eben noch diese kleinen Häuschen, die man ja auch auf den Fotos von der Reh sehen kann. Und da standen eben die Frauen auch nach wie vor, haben sich angeboten. Dort war anscheinend sozusagen das letzte Refugium nach wie vor für Prostituierte, aber für ältere Prostituierte, die sich dort eben angeboten haben. Ja. Sehr, sehr trauriger Anblick. Und das Interessante war ja dann bei der Arabischen Revolution in Tunis, dass dann eben die Islamisten auch sofort diese kleine Gasse, das hatten mir dann Informanten aus Tunis erzählt, dass sie da sofort die zugemauert haben, die Frauen vertrieben haben und die Gasse zugemauert haben.
Reh Sopo wird immer die Fotografin bleiben, die diesen Frauen ein Gesicht gegeben hat. Zeit ihres Lebens hat sie ihren besonderen Blick auf Unterdrückte und Verlierer der Gesellschaft behalten.
Als ich zum ersten Mal wieder nach Berlin kam, 47, ja, das war gar nicht so leicht. Man musste die Erlaubnis von der Militärbehörde haben. Man konnte nicht so reisen wie jetzt. Und doch bin ich nie so luxuriös gereist wie damals in dem Alliiertenzug. Es war mir furchtbar. Wissen Sie, ich gehöre nicht gern zu den Siegern. Ich bin immer mehr für die Besiegten.
Es hat sich immer das eine fast gezwungenermaßen aus Notsituationen heraus zum anderen entwickelt. Aber das Bemerkenswerte an diesem ganzen künstlerischen Leben für mich ist einfach, dass es immer von allerhöchstem Niveau war. Egal, was sie gemacht hat.
Der Reh Sopo Blick. Die Fotografin, Modemacherin, Funkessayistin und Übersetzerin. Eine Sendung von Hans-Peter Kunisch. Es sprachen Veronika Bach-Fischer und Tonio Arango. Ton Jan Vorne. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath.